Du bist wirklich der Herr der Herren. Vor dir beugt sich das, was gegen dich aufgestanden ist. Vor dir beugt sich die Welt und die Ewigkeit. Und das, was wir jetzt hier auch immer mal wieder gesungen haben, du bist größer als mein Groß. Und wir bitten dich, dass wir dir hinterher stolpern können und dass wir Schritt für Schritt eine Idee davon bekommen, wie groß du bist und wie weit deine Macht reicht, was ein Wort aus deinem Mund vermag. Herr, wir fehlen dir unser verzagtes Herz an und wir bitten dich, dass du uns Hoffnung wächst und Glauben wächst. Du füllst die Welt und weit mehr. Du bist Gott. Wir beten dich an. Amen. Als wir gerade das Lied gesungen haben, dachte ich so, da könnte man fast so einen Chuck Norris-Witz draus machen, wenn Chuck Norris nachts durch einen Wald geht, fürchtet sich die Dunkelheit. Das gehört ja irgendwie zu den Sachen, die wir irgendwie zwischendurch mal begreifen. Und wenn wir sie begreifen, dann verändert das was bei uns. Und dann gibt es so diese anderen Momente, wo wir weit davon weg sind, das richtig zu begreifen, was das eigentlich alles heißt. So, ne? Dass alles dabei ist, sich vor ihm zu beugen. Manche tun es heute schon. Manche tun es morgen und der Rest dann eben erst am Ende der Zeiten. Okay. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzukriegen, was wir so die letzten Tage hatten, inhaltlich, und auf all das nochmal irgendwie einen Deckel zu setzen, der uns hoffentlich weiterhilft. Ich hatte euch aufgefordert, Gott näher zu kommen im Zusammenhang mit der Warum-Frage, dass wenn wir Gott die Warum-Frage stellen, dann wird Gott sagen, komm näher. Komm noch ein bisschen näher, damit ich es dir erklären kann. Und irgendwann wird es die Warum-Frage nicht mehr geben. Ich habe von den 90 Minuten geredet, die wir investieren können. Bis zu 90 Minuten, es dürfen noch kürzere Slots sein. Ich habe vom Taschentuch geredet und es hat keinen Sinn, das jetzt alles zu wiederholen für Leute, die nicht dabei waren, aber für alle anderen ist es vielleicht ein kurzer Reminder. Und bete direkt. Komm mal irgendwie weg von diesem erst mal überlegen und so, sondern reden, wie das Herz so drauf ist. Und eigentlich geht es ja in diesem ganzen Ding so im Vorlauf irgendwie um Leid, um warum und warum ist das so, wie die Dinge sind, wie können wir damit umgehen, wie können wir das einordnen. Und das ist irgendwie schon auch, glaube ich, ein mühsamer Weg für Leute, die hier sitzen, zu sagen, so hat Sven nicht eigentlich das Thema verfehlt. Und ich bin jetzt ja noch eine ganze Zeit lang unterwegs, schon jetzt langsam als Christ so. Und es gibt so ein paar Themen, und ich finde, die Frage nach dem Leid in der Welt ist so ein Thema. Es gibt so ein paar Themen, diese haben irgendwie so eine Bumerang-Qualität. Also, man findet mal irgendwie eine Antwort auf die Leitfrage, so seine eigene Antwort, oder eine, die man gehört hat, wo man sagt, mit der kann ich was anfangen. Und dann ist irgendwie die Leitfrage sehr weit hinten und ist eigentlich kein Thema mehr. Und dann irgendwie Jahre später kommt die Frage irgendwie wieder hoch. Und die Antwort, die jahrelang getragen hat, merkt man, die trägt nicht mehr. Das ist nicht die Antwort, mit der man arbeiten kann. Und dann steigt man wieder ein in diese Frage, bis man Antworten hat, mit denen man arbeiten kann. Und mit Antwort meine ich jetzt nicht unbedingt irgendwas, was man verschriften kann, wo man am Ende irgendwie einen netten Aufsatz schreiben kann im Religionsunterricht, sondern Ich meine mit Antwort, dass Dinge in einem wieder zur Ruhe kommen, dass man irgendwie mit den Dingen leben kann, wie die Dinge sind. Und so kann es sein, dass im Laufe eines Lebens es immer wieder irgendwie an diese Frage kommt und immer wieder ich gefordert bin, Antworten zu finden. Antworten, die für mich tragende Antworten sind. Und meine Antwort, das muss nicht Tims Antwort sein, Tim wird im Laufe seines Lebens andere Antworten finden und vielleicht auch in anderen Dingen Antworten finden als ich. Ich glaube, dass es eines der Punkte ist, an denen sich so ein bisschen entscheidet, ob unser Christsein droht einzuschlafen oder ob unser Christsein wächst und tiefer wird. Nämlich, wenn wir in diese Fragestellung reinkommen, dass wir nicht mit der Schulter zucken und sagen, naja, darauf gibt es keine Antwort und irgendwie mit so einem nagenden Ding weiterleben und unser Christsein eben nicht den nächsten Schritt schafft, unsere Beziehung zu Gott nicht den nächsten Schritt schafft, oder eben, dass wir Antworten für uns neu finden und der nächste Schritt in unserer Beziehung geschaffen wird. Ich finde sowieso, dass da das Beziehungsbeispiel ganz gut klappt. Dass man ja auch an bestimmten Punkten in der Beziehung irgendwie Wege gefunden hat, wie man Sachen miteinander macht. Und dann merkt man irgendwann, nee, das passt jetzt irgendwie so nicht mehr. Und dann muss man da wieder ran und wieder raus und wieder ran und wieder raus. Und so wächst man hoffentlich über die Jahre und Jahrzehnte. Wenn wir über die Leitfrage nachdenken, über das, wie kann es sein, dass ein liebender Gott und eine ätzende Welt irgendwie im selben Universum unterwegs sind? Da habe ich geredet über den Vater, ich habe über das Reich Gottes geredet, über die Beziehungsebene zu Gott, über den Glauben. Das heißt, wir sind eigentlich bei der Leitfrage, sind wir so mittendrin im Gesamtpaket. So richtig komplett drin, so in den großen Sachen. Ne? Wem das übrigens hilft, seine eigene Leitfrage irgendwie auch nochmal anders einzuordnen, ne? Das ist übrigens eine typisch westliche Fragestellung. Eine typisch westliche Fragestellung. Die begegnet dir, wenn du im afrikanischen Kontext dich bewegst, normalerweise überhaupt nicht. Also wie kann es sein, dass ein liebender Gott in so einer ätzenden Welt ist? Diese Fragestellung begegnet dir dort null. Absolut null. Also ich habe mit mehreren Leuten auch da geredet, die das alle bestätigen. Das sind also die Missionare, die da arbeiten, die haben diese Frage, weil sie aus dem Westen kommen. Aber die Leute dort vor Ort haben diese Frage nicht. Bis dahin, dass wenn man ihnen diese Frage stellt, also vielleicht in Abwandlung stellt, dass sie einen so ein bisschen fassungslos angucken, dass sie die Frage nicht so richtig verstehen, was eigentlich jetzt die Frage ist. Weil natürlich ist es eine ätzende Welt. Wir sind ja groß geworden in einem Kontext, in dem wir denken, dass die Welt eigentlich nett sein müsste. Sie sagen sich, das ist natürlich eine ätzende Welt. Und sie erleben das Reinkommen Gottes einfach nur als wachsende Güte und wachsende Antwort auf all die Dinge, mit denen sie zu tun haben. Hat mir auch mal geholfen, irgendwie in der Leitfrage irgendwie nochmal einen Tick anders darauf zu gucken, zu sagen, ja, vielleicht ist mein Problem gar nicht so sehr, das beides zusammenzukriegen, vielleicht ist mein Problem, dass ich die Dunkelheit dieser Welt und das Gefallensein dieser Welt nicht mehr wirklich ernsthaft mitdenke und nicht mehr ernsthaft mit im Kopf habe. Okay. Ich möchte mit euch heute reden über Frieden. Weil ich glaube, das Gegenstück zu mich treibt diese Frage um, ist nicht, ich habe eine schlaue Antwort, sondern das Gegenstück dazu ist, ich habe Frieden. Das, was wir in diesem Lied gesungen haben, dass er den Sturm zur Ruhe bringen kann, dass er für jede Welle eine Antwort hat und für jede Welle eine Ruhe hat, die wirkt. Friede ist so ein ganz komisches Ding. Manche von uns würden sagen, es gibt bestimmte Erfahrungen im christlichen Glauben, die haben ihnen was gelehrt, was sie vorher einfach nicht auf der Reihe hatten, nicht auf der Kette hatten, was so nicht da war. Also einige würden sagen, ich habe eine Erfahrung gemacht und in dieser Erfahrung habe ich die Liebe Gottes in einer Art und Weise gespürt, wie ich sie vorher nicht mal ansatzweise gespürt habe. Nicht so. Ich würde es von mir sagen, dass ich Erfahrungen gemacht habe mit dem Frieden Gottes, dass ich am Ende eines Tages über den Frieden Gottes etwas gelernt hatte, was ich am Anfang des Tages nicht gewusst habe. Also theoretisch schon irgendwie, ne? Aber in der Praxis sieht das dann alles irgendwie nochmal viel, viel mächtiger aus. Das ist irgendwie noch viel, viel präsenter. Also es gibt so ein paar Themen, da empfinde ich, da bin ich vielleicht gar nicht so richtig der Experte für. So beim Frieden Gottes habe ich so das Gefühl, irgendwann hat mich Gott mal so zur Seite genommen, hat mich auf seine Bank gesetzt und hat mich mal Frieden Gottes spüren lassen. Seitdem geht es mir so, wenn ich mit Leuten bete, dass der Friede Gottes sie berührt, dass ich irgendwie eine völlig andere Perspektive habe. Was heißt das eigentlich? Wofür bete ich hier eigentlich? Da meine ich nicht einfach, dass es dir so ein bisschen besser geht. Da reden wir von etwas sehr, sehr Kraftvollem. Ich habe in dem kurzen Text, den ich für die Gottesdienstleiter und für die Lobpreisleiter geschrieben habe, damit die sich ein bisschen vorbereiten können auf das, was hier ist, habe ich geschrieben, so ein Ziel wäre für so eine Predigt, dass die Leute sich ausstrecken nach dem Frieden Gottes. Und als ich mich da nochmal so reingekniet habe in das, was ich heute hier sagen will, habe ich je länger, je mehr, denke ich so, eigentlich ist das eine völlig ätzende Formulierung, die ist total blöd. Weil also dieses Ausstrecken nach Frieden ist schon fast ein Widerspruch in sich. Ja, also bemühe dich mal ab, zur Ruhe zu kommen. Ja, also irgendwie so, es ist irgendwie so ein ganz komisches, das geht nicht richtig aufeinander. Und eine der ersten Erfahrungen, mit denen ich das so gemacht habe, dass das auch irgendwie biblisch nicht so richtig aufeinander geht, war, dass ich, als ich in die Gemeinde nach Hamburg kam, wurde ganz häufig ein Vers als Segensvers am Ende gesprochen. Das, was ich hier häufig sage, das steht im Alten Testament, 4. Buch Mose. Und es ist ein Vers aus dem Neuen Testament, das ist Philipper 4, Vers 7. Ich lese den mal. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Eure Herzen und Sinne, da sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr zu. Na, aber, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Den haben wir häufig am Ende eines Gottesdienstes, sozusagen zum Abschluss des Gottesdienstes, Leuten so zugesprochen. Das, was mich immer irritiert hat bei diesem Vers, war, dass der mit einem Und anfängt. Also, da muss es ja irgendwie einen logischen Zusammenhang irgendwie geben zu dem Gesamtpaket. Und ich nehme euch jetzt mal rein in den Zusammenhang, bevor wir uns dann gleich nochmal den Vers selber angucken. Vers 6 sagt, seid um nichts besorgt. Das steht hier als Befehl. Seid um nichts besorgt. Das ist der Befehl. Der Befehl ist nicht, streck dich aus nach dem Frieden Gottes, sondern der Befehl, also wo Gott dich so anraunzt, ja, ist, dass er sagt, sorge dich nicht. Also, ne, kennt ihr so diesen Ton, wenn eure Eltern wollen, dass ihr diesmal wirklich zuhört? Ja, diesen Ton, habt ihr den ungefähr im Ohr? Also wenn Gott diesen Ton benutzt, ja, dann würde er das benutzen für dieses Wort. Sorge dich nicht. Jetzt hör mal zu. Also wenn es sowas gäbe wie, jetzt ist mal Schluss, dann würde danach dieses Ding kommen. Sorge dich nicht. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann geht es eben weiter, unter Friede Gottes und so weiter. Ne? Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also Paulus verknüpft hier mein mich auf Gott werfendes Gebet mit Flehen und Danksagung. Also wie immer du betest. Das wären die beiden Prüfsteine. Gibt es ein Flehen, ein Rufen, ein Seufzen und da reingewoben, nicht davon getrennt, da reingewoben ein Danksagen. Das ist irgendwie, ne, dass ich bitte um etwas und während ich um etwas bitte, danke ich ihn für das, was er ist und was er tut und bitte ihn und also so eine, dieses Ineinandergewobene, das ist das, was Paulus hier meint. Und er sagt, das ist das Gegenstück zu sich sorgen. Du kannst deine Zeit und deine Energie damit vertun, sich zu sorgen. Du kannst aber auch dich dafür entscheiden zu sagen, ich wende mich Gott zu. Und ich tue das nicht in wohlsortierten Worten, sondern ich klammer mich an ihn ran. Es gibt dieses schöne Bild, finde ich, aus dem Leben Jesu, wo diese Frau mit dem ständigen Blutfluss in ihrer ganzen Verzweiflung sich an Jesu, ja, Hosensaum, ne, das ist der Saum seines Gewandes, so, ne, das ist da unten waren wahrscheinlich irgendwelche Quasten, keine Ahnung, ne, das fasst er an, das fasst sie an und sagt, ne, das könnte Heilung bringen. Und das ist so, ne, sie hat alles versucht und hat alles irgendwie so und sie wirft sich auf Jesus. Es gibt einen Prediger aus der Reformationszeit, Luther, der hat mal gesagt, ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich, aber so vom Sinn her hat er gesagt, ich kralle mich an Jesu Bein fest. Das ist alles, was ich tue. Und wenn er dann in die Ewigkeit reingeht und der Vater ihn fragt, was hängt da an deinem Bein? Dann wird er sagen, ach, lass, er kann auch mit rein. So, ne? Also so, das Bild ist irgendwie sehr prägnant. Ob das jetzt komplett richtige Theologie ist, anderes Thema. Aber ich will euch damit reinnehmen, irgendwie so euch ermutigen, wirklich ermutigen, auszusteigen aus so einem langweiligen, etwas desinteressierten Christsein, das sagt, naja, wenn Gott was macht, dann macht er was, wenn nicht, komme ich auch irgendwie zurecht, also irgendwie so dieses komische Ding. Paulus würde sagen, wenn du wirklich Frieden haben willst, wenn du wirklich erleben willst, dass die inneren Dämonen zur Ruhe kommen, dann schmeiß dich auf Gott. Und das meint eben nicht so ein einmaliges, jetzt heute entscheide ich mich, sondern er beschreibt ja einen Lebensstil. Er beschreibt einen Lebensstil, in dem er uns zuruft und sagt, sorge dich nicht. Jede Sorge ist die Aufforderung Gottes, zu sagen, komm zu mir, komm zu mir. Hast du Sorgen um deine Eltern? Komm zu mir. Hast du Sorgen um dein Herz? Komm zu mir. Hast du Sorgen wegen der nächsten 24 Stunden? Komm zu mir. Und dann gibt es eben diesen Zuspruch, Vers 7, ne? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Bei mir ist hier so eine kleine Anmerkung in meiner Übersetzung. der allen Verstand übersteigt, steht hier alles Denken, der alle Vernunft übersteigt. Also es geht hier um viel, viel, viel mehr, als dass wir irgendwie so ein Gedankengebäude aufbauen. Der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das, ich sag mal was zu den Gedanken. Ihr könntet das auch übersetzen mit Sinneswahrnehmungen. Das ist im Sprachlichen und Gedanklichen der Bibel sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Paulus sagt hier, die Art und Weise, wie ihr die Welt wahrnehmt, wird bewahrt werden durch den Frieden Gottes. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Er hütet eure Wahrnehmung. Und das ist ja das Krasse, dass es das ja tatsächlich gibt, dass du mit Leuten irgendwie unterwegs bist und denkst, also die sehen die Welt wirklich anders als ich. Wirklich anders. Und manchmal gibt es mit Christen, wo ich so das Gefühl habe, die leben in einer anderen Welt. Und das ist cool, in welcher Welt die leben. Und das ist das Angebot, das Gott tatsächlich macht, zu sagen, komm, ich beschenke dich mit einer Bewahrung deines Herzens und deiner Gedanken. In Jesus. Ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich. Und ich glaube tatsächlich, dass es der falsche Schritt ist, zu sagen, ich strecke mich aus nach Frieden. Der Schritt soll sein, ich strecke mich danach aus, mein Herz auszuschütten vor ihm. Ihn zu suchen im Flehen und Danksagung und nach ihm zu greifen. Der Friede ist eine Folge. Und es ist eher ein zur Gefahr wird, dass es zum Kreisen um sich selbst wird, zu sagen, ich konzentriere mich darauf, Frieden zu bekommen. Die Einladung Gottes ist eine Einladung zum tieferen und tieferen und tieferen Beziehung mit ihm. Komm so richtig dicht an mein Herz. Sag mir, was dich kümmert. Sag mir, was dich freut. Und während wir das tun, erleben wir, wie die Stürme ruhig werden. Die Stürme in uns. Die Stürme, die wirklich für uns gefährlich sind, sind ja die, die in uns ablaufen. Und Frieden heißt dann unter anderem, ne, ich muss nicht, aber ich darf. Ich muss nicht, dass die Treiber ihre Kraft verlieren. Dass der Stecken des Treibers zerbrochen wird, wie es mal in Jesaja über den kommenden Jesus heißt. Der Stecken des Treibers zerbrochen wird. Eine unfassbare Einladung Gottes, ein Leben ohne Treiber zu leben. Rauszukommen aus dem Ich sollte, einzusteigen in ein Ich kann. Ein christlicher Lebensstil, nach dem, was Paulus hier schreibt und im Zusammenhang mit dem, was wir hier jetzt thematisch hatten die letzten Tage, hat ganz, ganz viel damit zu tun, zu sagen, so ich habe nicht meine Gebetszeit, sondern das Einzige, was mir hilft, irgendwie, dass das Leben mich nicht frisst, dass die Welt mich nicht frisst, dass die Gesellschaft mich nicht frisst, dass nicht die ganzen inneren Gespräche mich fressen, ist, dass Gott sagt, komm an mein Herz. Komm, sag mal. Lass es mich hören. Immer mitdenkend, mitempfindend, mitergreifend, was wir gesungen haben vor der Predigt. Selbst die Dunkelheit fürchtet sich vor ihm. Er hat wirklich Macht. Er hat wirklich Macht. Ihm geht es aber nicht in erster Linie darum, seine Macht über uns und an uns zu erweisen. Ihm geht es um unser Herz. Ihm geht es um die Beziehung zwischen ihm und uns. Also das ist die Einladung. Ich würde gern nochmal, also in aller Schwachheit, so ein ganz bisschen antworten auf den großen Zettel, der da drüben hängt. Wo jemand sagte, naja, also das Beispiel war da, glaube ich, auch das Pastorenbeispiel, ne? Also, ne, ob es Gott wirklich egal ist, ob ich ein guter Pastor bin. Ja, ich glaube, dass es Gott egal ist, ob ich ein guter Pastor bin. Da stand die Frage, ne, wie ich meine Arbeit mache und wie gut ich sie mache. Und das ist der Unterschied. Die Frage, wie ich meine Arbeit mache, die interessiert Gott zutiefst. Er fragt sich nach der Haltung meines Herzens. Aber was dabei rauskommt, der Output, das Ergebnis, das sind Taschentücher. Das ist Zeug. Die grundsätzliche Frage ist die nach meinem Herzen. Die grundsätzliche Frage ist die, mit welcher Haltung gehe ich ins Leben? In welcher Haltung gehe ich in meine Familie? Mit welcher Haltung gehe ich und so weiter? Und dass ich an meine Grenzen komme, dass ich an mir scheitere und dass ich mich dann umdrehe zu dem Gott und Vater, der mich liebt und dass ich mich vor ihm ausheule und vor ihm scheitere und vor ihm zerbreche und sage, ich brauche dich. Und danke, dass du da bist. Danke, dass du ein Erlöser bist. Das wäre für mich die entscheidende Frage. Es geht ihm, glaube ich, wirklich extrem wenig um Ergebnisse. Es geht ihm um uns. Und er kümmert sich um die Ergebnisse. Das ist eine andere Frage. Das nimmt er gern auf sich. Also nochmal Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Eine Wahnsinnszusage. Eine Wahnsinnszusage. Ich bete mir noch. Wir beten dich an. Und ich danke dir so für deine Liebe, für dein Zugewandtsein. Danke, dass dein Herz für mich brennt, dass du eine Sehnsucht hast nach mir. Und ich will mich nochmal entschuldigen für alle Versuche, dich zu beeindrucken. Alle Versuche, wer zu sein, das darzustellen. Für alle Versuche, irgendwie durch den Sturm pfeifend durchzulaufen, in der Hoffnung, dass der Sturm es nicht merkt. Jesus, ich will dich. Ich will, dass mein Leben und Sterben verwoben ist mit dir. Mein Brennen und mein Schmerz, meine Hoffnung, meine Zukunft und der Ursprung meines Lebens. Ich will, dass das alles verwoben ist mit dir. Herr, ich will dir vertrauen, dass in dir alles ist, was meine Seele braucht. Dass in dir alles ist, was mein Herz braucht. Dass in dir der Sturm seine Kraft verliert. Ich will dir nochmal neu sagen, dass es mir nicht darum geht, für jedes und alles irgendwie einen schlauen Satz zu haben, den ich irgendwie durch meine Gedanken schießen kann. Alles, was ich brauche, ist, dass ich deine Hand greife. Und du lässt mich nicht los.